Es ist März 2020. John Dalbright fühlt sich ein bisschen krank, nicht fest. Aber dann immer kränker. Und was sie dann noch nicht weiss, ist, sie wird zu lang bleiben, bis heute. Sie ist eine der ersten Menschen, die in der Schweiz an Long-Covid erkrankt. Aber trotz der Krankheit, die sie stark schwächt, gründet sie im Herbst 2020 eine Facebook-Gruppe, im Frühling 2021 den Verein Long-Covid-Schweiz, der zum Sprachrohr von einer Gruppe von Menschen wird, die allzu oft vergessen geht. In dieser Folge erzählen wir, was ihr Kraft gibt und was im Schweizer Gesundheitswesen grundsätzlich falsch läuft. Chantal Britt ist in diesem Jahr für den Prix Courage vom Beobachter nominiert, wo inspirierende Persönlichkeiten mit Mut und Engagement auszeichnet. Sie hören den Beobachter Radar. Mein Name ist Dominik Strebel und mit mir heute im Studio sind Chantal Britt und meine Kollegin, die Journalistin Jasmin Helbling, die ein Porträt über sie geschrieben hat. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Wir reden heute über Mut und zuallererst möchte ich euch mal fragen, wo und wie sind ihr in den letzten paar Wochen mutig gewesen?
Bei mir braucht es immer wieder Mut, mich zu outen, also auch Schritte zu machen, auf Leute zuzugehen, die ich nicht kenne. Also wenn ich das für andere Leute mache, dann fällt mir das ringer als für mich selber. Also ich habe selber Mühe, Hilfe anzunehmen, aber wenn ich für andere Leute etwas machen kann, also eben für einen Patienten, wo es schlecht geht, habe ich dann irgendeinen Arzt müssen ansprechen, einen Professor an der Unispital in Lausanne, und das ist, ich habe mich dort recht müssen überwinden, dass ich das mache. Das ist vielleicht eines der Beispiele.
Mhm. Und bei dir, Jasmin?
Ich habe jetzt gerade überlegt, aber in den letzten Wochen fällt mir beim besten Willen nichts ein, wo ich mutig war. Ich müsste ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, die letzte Situation war beim Wandern. Ich habe recht fest Höhenangst. Und sobald ich dann irgendeine Leiter raufklettern muss oder über ein Brückchen drüber oder wenn es irgendwo das Loch durchabgeht, dann komme ich manchmal nicht mehr hin, nicht mehr führen und nicht mehr zurück. Ja.
Merci. Chantal Britt, in dieser heutigen Podcast-Folge geht es ja um ihren beeindruckenden Umgang mit ihrer Krankheit, Long-Covid, über Selbstermächtigung und wie sie aus dem Schicksalsschlag etwas Hilfreiches für andere Menschen haben gemacht. Darüber werden wir gerade reden. Aber eben, wie vorher jetzt schon ein bisschen gemerkt, oder, bei dieser kleinen Frage, Engagement und Mut haben ganz viele Facetten. Darum steigen wir mit 6 Entweder-oder-Fragen ein, die im weitesten Sinn mit Mut und Engagement zu tun haben. Sie müssen sich jeweils für eine Option entscheiden. Am besten einfach aus dem Bauch raus. Sind Sie bereit?
Ja.
Würden Sie eher eine Spinne anlängen oder vom 10 Meter Sprungbrett springen?
Ich habe mit beidem kein Problem, aber die Spinne ist einfacher, definitiv.
Vor 100 Leuten Rede halten oder allein im Wald übernachten?
Mache ich auch beides gern, aber ich habe mit einer Rede kein Problem im Moment.
Würden Sie eher jemanden aus einem reissenden Fluss retten oder aus einem brennenden Haus?
Lieber den Fluss.
Im Chef die Meinung sagen oder im Restaurant wegen dem Essen reklamieren?
Im Chef die Meinung sagen.
Würden Sie eher durch eine enge Höhle kriechen oder über einen schmalen Gipfelgrat balancieren?
Beides nicht so gern. Den Grat würde ich dann nehmen.
Würden Sie eher 2 Wochen schweigen oder eine Woche lang nie lügen?
Schweigen wäre wirklich mega cool, wenn ich das könnte. Das wäre zumindest ein Ziel, das ich mal könnte erreichen, genau.
Okay, danke. Lassen Sie uns jetzt erst einmal zurückgehen in das Jahr 2020, Februar. Da waren Sie noch voll fit gewesen. Sie haben ja Marathon gelaufen, Sie haben Tennis gespielt, Badminton, Squash, Ski gefahren. Sind Sie da im Februar 2020 gerade in der Skiferie gewesen oder was haben Sie dort gemacht?
Genau, im Februar wie jedes Jahr. Also wir gehen schon immer, sind wir immer in die Skiferien gegangen. Also Februar ist die Schulferien von der Kinder. In Bern hat man nur eine Woche Skiferien. Aber wir sind immer gegangen. Also ich snowboarde und fahre Ski. Und das ist so die heilige Ferien, Familienferien. Und wir sind wie jedes Jahr sind in der Sportferie gewesen, genau.
Und Sie haben dort auch, glaube ich, gerade auf einem Marathon trainiert?
Genau. Zürich wäre im April gewesen, also der Zürich-Marathon. Und ich habe mir vorgenommen gehabt, im Frühling den Zürich-Marathon zu laufen und dann im Herbst Berlin. Und bin eigentlich schon im Training gewesen für den Marathon.
Und was ich da, jetzt im Februar hat man langsam so ein bisschen von Corona gehört. Wie haben Sie denn Corona wahrgenommen? Was haben Sie davon gedacht?
Also ich habe mir einfach gedacht, dass es mich ja nicht betrifft, dass ich keine Gefahr habe. Also dass für mich keine Gefahr ist und auch für meine Familie nicht, wir sind ja gesund. Und dass, wenn ich das dann überkomme, dass ich das dann wenigstens resistent bin und dass ich ja kein Problem damit habe. Also ich habe nicht gewusst, dass ich vulnerabel bin. Das weiss ich jetzt, aber das habe ich damals, ich habe keine Gefahr gesehen. Also ich habe Respekt gehabt, auf jeden Fall. Also ich habe vorher in der Infektiologie auch gearbeitet mit Infektiologen. Also ich habe schon Respekt gehabt, was Viruskrankheiten können. Aber ich habe in keiner Weise Angst gehabt für mich selber oder für meine Familie.
Und am 25. Februar 2020 hat es ja den ersten Fall gegeben von einer Corona-Kranken in der Schweiz. Man hat kaum etwas gewusst über die Krankheit, außer dass sie sehr gefährlich kann sein. Also im März sind sie krank geworden. Haben sie denn Angst gehabt? Oder wie war das gewesen?
Also ich habe überhaupt nicht Angst gehabt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe jetzt das. Also ich bin ziemlich sicher gewesen, dass ich Corona habe. Also ich habe mich ja angesteckt wie so einem Konzert. Und ich bin ziemlich sicher gewesen, dass das Corona ist. Aber ich habe es ja nicht so stark gehabt wie die Leute, die akut krank sind. Und da habe ich gedacht, ja, das geht jetzt vorbei wie andere Grippen auch. Und ich habe ja die gleichen Symptome gehabt am Anfang.
Also Husten,
ja, also nicht einmal gross. Also ja. So ein bisschen Halsweh. Wirklich, es war nichts. Aber dann ist eine Woche später plötzlich hat das angefangen, wo ich halt andere Symptome hatte. Aber die sind eben auch noch nicht so schwer gewesen, wie jetzt Leute, die nicht mehr schnaufen können. Ich kann schon noch schnaufen. Mehr oder weniger. Aber bei Belastung dann eben nicht mehr. Also Velofahren, das ist eigentlich schon nicht mehr gegangen.
Also kaum mit der Höhe
Nein, ich bin nicht mehr raufgekommen. Also ich habe wirklich müssen absteigen vom Velo. Ja. Eben an dem Tag, wo der Lockdown war, der 16. oder so, da bin ich mein Zeug geholt im Büro, also mein Kombi geholt fürs Homeoffice und dort habe ich gemerkt, ich komme nicht mehr rauf. Also ich habe mir so absteigen vom Velo und dort habe ich einfach gewusst, es ist etwas definitiv nicht gut.
Also nicht irgendwie mit Fieber im Bett gelegen, ganz heftige Erkrankung und sondern eben, es ist
also
so schleichend.
Ich bin nie im Bett gelegen. Aber es ist eben die, ich habe gemerkt, dass mit dem Herz etwas nicht gut ist und mit den Lungen etwas nicht funktioniert und dass einfach etwas nicht stimmt mit dem Körper. Also auch im ganzen Körper einfach komisch. Einfach.
Und dann haben Sie Tests gemacht?
Ja, es ist ja zu spät gewesen. Also erstens mal bin ich keine Gesundheitsfachperson. Also habe ich keinen Test können machen, keinen PCR-Test. Das war dort ganz am Anfang gewesen. Und dann, wo ich endlich mal meinen Hausarzt dann können sehen, das ist alles schon zu spät gewesen. Dann habe ich ja keinen PCR-Test mehr können machen. Das ist alles zu spät gewesen.
Also. Und wie hat man es denn herausgefunden?
Also, herausgefunden, wir wissen es jetzt noch nicht. Also, ich meine, ich habe immer noch keinen Beweis eigentlich, dass ich dort Corona hatte. Also, man geht jetzt davon aus, dass es definitiv das war. Aber ich habe ja keinen Beweis dafür. Wie alle anderen Leute auch nicht, die nicht im Gesundheitswesen geschafft haben und damals erkrankt sind.
Also, auch früher.
Ja, eben die ersten zwei Wellen. Und eben vor allem die erste Welle, die Leute haben alle keinen Beweis.
Und was haben denn die Ärzte gesagt?
Also mein Hausarzt war überzeugt, dass ich etwas habe und dass ich Corona habe. Also er hat mir von Anfang an geglaubt. Und hat dann auch, weil er selber auch Marathonläufer ist, hat er auch gesagt, er versteht, dass ich dort ein Problem habe, weil ich ihm gesagt habe, dass ich nicht mehr rennen kann. Also das geht einfach nicht mehr. Und er hat mich dann an einen Pneumologen überwiesen und dort haben dann die Abklärungen angefangen.
Also es war eine Phase gewesen, so ein bisschen von Ungewissheit und wahrscheinlich auch eben Tests, die sie nicht machen können, den Ärzte, die nicht irgendwie gerade sofort gesagt haben, klar, das ist Corona. Und dann, wie hat sich denn die Krankheit weiterentwickelt?
Also es ist eben eigentlich nicht eine wahnsinns Weiterentwicklung von der Krankheit gewesen. Es ist wirklich nach 10 Tagen nach der Infektion haben die Symptome angefangen und die haben einfach angehalten. Also alles, was ich machen konnte, hat das nicht verändert. Also es ist eigentlich immer gleich geblieben.
Also
was
heute.
Immer ich mache bis heute. Also es hat sich eigentlich nichts verändert. Leichte Verschlechterung vielleicht, aber die Symptomatik ist genau die gleiche. Ich habe gewisse ein bisschen besser im Griff, aber da kommen wieder neue Symptome und es ist einfach andauernd. Oder? Also es ist also ein rechter Frust, weil man immer das Gefühl hat, man hat das im Griff, man kann es beeinflussen. Man kann es positiv beeinflussen. Wenn ich dann trainiere, dann bringe ich das weg. Oder wenn ich jetzt ruhig bin, dann geht das weg. Und alles, was ich mache, hat einfach überhaupt keinen Einfluss. Und da fühlt man sich dann so ziemlich hilflos und eben so die Ohnmacht, dass man einfach das Gefühl hat, ich kann nichts machen.
Ja. Können Sie noch ein bisschen beschreiben im Alltag, wie sich das auswirkt?
Ja, also im Alltag, es ist die Belastungsintoleranz steht für mich im Zentrum. Also ich kann eben steigen, kann ich nicht mehr drauflaufen, ohne dass ich wirklich aus Atem komme. Sport ist out. Also alles, was richtig Ausdauersport ist, das ist überhaupt nicht möglich. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag Sport mache. Aber mal ein Steigen drauflaufen, das kann auf jeden Fall sein. Und wenn ich dann zu viel mache, dann fängt auch mein Hirn ja nicht mehr richtig funktionieren. Also dann kommen die kognitiven Probleme über. Oder eben die Fatigue kommt dann irgendwann einmal. Und man fühlt sich nie wohl. Also ich habe mich die 4,5 Jahre einfach nie mehr richtig wohl gefühlt. Also das Gefühl habe, mir geht's gut, ich bin gesund, ich fühle mich fit. Das habe ich einfach nicht mehr gehabt. Und das ist für jemanden, der das Leben lang gesund war und sich fit gefühlt hat, ist es einfach sehr frustrierend.
Ja, aber Sie sind ja Marathon gelaufen und jetzt kommen Sie fast die Steigen nicht mehr hoch, ohne ausser Atem zu geraten. Das muss ja vieles jetzt bei Ihnen ausgemacht haben, oder? Also im Selbstbild oder
Ja, also vor allem, ich habe nie realisiert, wie privilegiert ich bin, dass ich so gesund bin. Also ich habe nie müssen zum Arzt gehen, ich habe kein Medikament genommen, ich bin einfach fit gewesen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist, will ich das verdienen? Also ich schaffe ja dafür, dass ich gesund bin. Also verdiene ich das, dass ich gesund bin? Aber dass man einfach krank sein kann und dass viele Leute wahrscheinlich auf dieser Welt nicht verschuldet krank sind, das habe ich nicht realisiert. Ich habe so ein bisschen elitäre, arrogante Einstellung gehabt, was Krankheit ist, was gesund ist und was Wohlbefinden ist, weil ich einfach das Gefühl hatte, die Leute sind ein bisschen selber schuld. Oder? Also, vielleicht sind sie übergewichtig, machen keinen Sport, essen das Falsche, was immer. Oder? Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich mache das perfekt und dann verdiene ich es auch, dass ich gesund bin. Und dann habe ich plötzlich merken, es hat nichts mit dem zu tun, sondern ich muss jetzt mit dem versuchen, umzugehen und versuchen, etwas daraus zu machen. Und also, ich kann es nicht ändern. Ich kann die Krankheit im Moment, ich muss die annehmen, ich kann die nicht ändern.
Also gesund sein ist nicht eine Leistung?
Nein, und es ist kein Verdienst. Mhm. Es ist nicht etwas, sondern es ist ein Privileg, das ich vorher hatte, dass ich gesund bin. Und eben, das ist ein Geschenk gewesen, dass das so bis 50, dass ich ein Kind haben konnte, dass ich Sport machen konnte, Karriere, Schlusszeichen, also dass ich eine Ausbildung machen und einen Job hatte, wo mich gefreut habe. Das ist ein Privileg gewesen, ja.
Und doch, meine 4,5 Jahre ist eine lange Zeit und wahrscheinlich haben Sie immer wieder Hoffnung geschöpft, dass es ein Ende hat und dann ist die Hoffnung enttäuscht worden. Wie gehen Sie mit dem um?
Also ich habe immer noch Hoffnung. Also ich bin überzeugt sogar, dass ich gesund werde wieder. Dass wir alle, also vielleicht nicht 100% gesund, aber dass wir doch eine klare Verbesserung haben, sobald wir Medikamente entwickeln, die unsere Symptome auch lindern und man wirklich versucht, die Krankheit besser zu verstehen mit Forschung. Das Schlimmste war, als ich am Abend immer ins Bett gegangen bin und gehofft habe, dass es am Morgen besser ist. Also das ist für mich so die Enttäuschung jedes Mal, dass ich dann am Morgen aufgewacht bin und also überlegt habe, ist es weg. Weil am Morgen spüre ich jetzt nicht gerade, dass ich krank bin, unbedingt. Aber wenn ich dann sobald ich etwas bewege, dann tut mir einfach alles weh. Und wenn ich aufstehe, dann merke ich, es ist immer noch da. Und die Hoffnung, oder, wo mir ja die Ärzte gegeben haben, die haben mir ja gesagt, ich werde wieder gesund. Und das kommt schon. Frau Britt, machen Sie sich keine Gedanken, dass Sie werden wieder gesund. Ja, dann habe ich natürlich auch die Hoffnung gehabt, dass ich wieder gesund werde. Und ich dachte, mit einer positiven Einstellung, dann werde ich auch wieder gesund. Also ich bin überzeugt gewesen, wenn ich daran glaube, dass ich dann auch gesund werde. Und irgendwann fängt es so an, ein bisschen graben. Und dann realisiert man, dass man eben nicht mehr gesund wird, vielleicht. Mhm. Also dass das vielleicht jetzt einfach der neue Zustand ist. Und das ist relativ brutal.
Also im Vorgespräch haben Sie noch erzählt, das ist ja fast eine Trauerarbeit.
Also es ist wie eine Trauer. Also man verlässt das Leben, das man vorher hatte. Also die Person, die ich war, mit der Leistungsfähigkeit, die ich hatte, das habe ich mich davon verabschieden. Und ich musste lernen, damit umzugehen. Also zuerst mal die Wut darüber, warum ich und warum nicht. Und also man geht wirklich durch den ganzen Prozess durch und dann der Denial, also da bin ich relativ lang dran gewesen. Also ich wollte es nicht anerkennen, dass ich die Krankheit habe. Also ich habe immer gedacht, nein, also ich doch nicht, oder? Also, ja. Und dann geht man durch den ganzen Prozess durch und irgendwann muss man es annehmen. Also man muss einfach annehmen, dass das jetzt so ist. Und dann kann man erst den ersten Schritt machen und eben versuchen, etwas daraus zu machen, etwas Positives.
Sie sind ja sehr früh in eine aktive Haltung gegangen. Also es ist schon im September 2020 haben Sie eine Facebook-Gruppe gegründet, dann im Frühling 2021 der Verein Long Covid Schweiz. Was hat Ihnen dort Kraft gegeben, das zu machen?
Es ist wieder ein Privileg auch. Also es ist eine Kraft. Also ich habe gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten und eine gewisse Ausbildung auch gehabt, die natürlich geholfen hat.
Also das könnt ihr vielleicht schildern.
Also eben, ich komme aus der Kommunikation. Ich habe lange im Non-Profit-Bereich geschafft. Ich habe eigentlich gewusst, was es braucht, um eben kommunizieren, die Forschung besser zu verstehen. Also ich bin Übersetzerin ganz ursprünglich. Also es sind alles Kenntnisse und Wissen, die man eigentlich sehr gut kann brauchen für diese Art von Arbeit. Aber gleichzeitig muss man auch Also ich bin nicht so stark betroffen wie andere Leute, die jetzt bettlägerig sind und die gar nicht das haben können machen. Also ich bin so mild und ich habe das Wort überhaupt nicht gerne. Ich finde, keine Krankheit ist mild, wenn man so lange krank ist und einen so stark einschränkt. Aber ich bin mild betroffen gewesen und konnte immer noch arbeiten und ich konnte übersetzen. Ich habe kognitiv nicht so viel Mühe gehabt, dass ich das gar nicht mehr machen kann. Und von dem her ist es, ich habe mich auch verpflichtet gefühlt, das zu machen. Also ich komme aus der Kommunikation, Wissenschaftskommunikation, und das ist das, was gefehlt hat in der Schweiz. Also wir haben keine Informationen gehabt und ich habe das immer zu warten, dass von offizieller Seite etwas kommt, also dass die Spitäler, die Ärzte, das BAG Informationen zur Verfügung stellen, das ist einfach nicht gekommen. Also es hat einfach nichts gehabt. Und wenn man bei dieser Hotline angerufen hat, ich hatte keine Ahnung gehabt, was ich kann. Und dort habe ich irgendwann mal einfach gefunden, irgendjemand muss etwas machen. Und dann habe ich irgendwann mal dann gedacht, ja, vielleicht musst du es einfach selber machen. Also vielleicht musst du jetzt selber einfach den Schritt machen.
Ja, und jetzt machen sie es schon.
Jetzt mache ich es schon einige Zeit.
Ja, einige Zeit, oder? Gibt Ihnen die Arbeit auch etwas?
Die Arbeit macht mich vor allem auch recht müde, meistens. Aber es ist die befriedigendste Arbeit, die ich je gemacht habe. Also ich habe 50 Jahre lang gearbeitet und ich habe immer am Abend so das Gefühl gehabt, ja, ich mache meinen Job nicht schlecht, aber mache ich wirklich etwas, wo ich eine Veränderung mache, wo ich eine positive Veränderung erreiche. Und das ist das, wo ich eigentlich in allen Jobs vorher nicht wirklich hatte. Also man ist im Journalismus, man schreibt über Sachen, aber man tut nicht eigentlich etwas ändern, man muss immer neutral sein. Dann bin ich in die Kommunikation gegangen, habe mehr versucht, Sachen zu bewegen. Aber es war immer noch für jemand anderen gewesen. Und jetzt ist es wirklich für die Leute, wo das selber nicht können, dort versuchen, einen Unterschied zu machen. Das ist extrem befriedigend. Und eben auch das kleine Feedback, dass man ab und zu mal von Leuten dann auch Feedback bekommt, dass es ihnen geholfen hat. Also, dass es für sie einen Unterschied gemacht hat.
Jetzt, ich meine, so sinnerfülltes Arbeiten, das hat ja ein Problem. Wir arbeiten eben mehr und unter Umständen geht man über die eigenen Grenzen raus. Also, sind Sie je an Ihre Grenzen gekommen und haben gedacht, oh, das Engagement ist zu viel, das muss ich aufgeben?
Ich bin froh, dass Sie mich fragen und nicht meine Familie, weil die wären der Meinung, dass ich schon lange, schon weit über die Grenzen über bin. Und ich merke ja selber, also weil das Engagement ist ja unzahlt. Also ich versuche ja, meinen Job zu halten, also einen Teilzeitjob, den ich noch habe, versuche den zu halten, wie alle von uns, weil es ist wichtig, dass wir eine gewisse Vorsorge haben und eben einen Job, ein Einkommen haben.
Leute, Sie arbeiten ja 60% bei der Berner Fachhochschule, da kommen wir dann noch drauf.
Ja, aber eben, nebendran, das alles zu machen, das ist eh too much. Also, und eben, die einzige Strategie zur Bewältigung von Long-Covid ist Pacing, also das Energiemanagement. Und ich bin der ultimative Pacing-Fail. Also, ich meine, was ich mache, ich mache alles falsch. Also, wenn ich dann die Regeln anschaue, die man einhalten sollte, das ist alles.
Jetzt würde ich vielleicht noch Pacing schön noch erklären.
Also, eben, man versucht wirklich den ganzen Tag einzuteilen. Man hat die 10 Löffel und dann für jede Arbeit, die eine gewisse Belastung beinhaltet, verliert man einen Löffel, muss man einen Löffel abgeben. Das ist eine schlechte Analogie. Und eben, man hat einfach nur ein gewisses Kontingent an Energie für den Tag.
So Energiemanagement, quasi genau. Ist die eigene Energie wirklich gut
und im Griff. Und da muss man den Tag durchplanen. Wenn ich jetzt da hinkomme in das Studio, bedeutet das, dass ich am Nachmittag gewisse Sachen nicht mehr machen kann und auch die gewisse Leistungen nicht bringen kann. Dann muss ich irgendwie, kann ich ein bisschen Admin-Arbeit noch machen, aber wirklich kreativ etwas, das wird nicht möglich sein.
Also jetzt Ihre Erkrankung, auch die lange Zeit von krank sein, aber auch die Erlebnisse jetzt mit der Initiative, die Sie ergriffen haben. Wie hat das Ihren Blick auf die Welt verändert? Gehen Sie anders durchs Leben? Schauen Sie, wählen Sie anders aus, wo Sie sich engagieren?
Also ich bin extrem viel selektiver und ich überlege mir, was ist positiv, was gibt mir auch etwas Positives zurück? Also dass ich Leute, die mir die Energie aussaugen, also wo mir die Kraft nehmen und die mich in Diskussionen verwickeln, die einfach nichts bringen. Also für das habe ich überhaupt keine Nerven mehr. Also ich überlege mir, wo kann ich einen positiven Unterschied machen für andere Leute und auf die Sachen konzentriere ich mich. Also ich tue wirklich ganz klar Prioritäten setzen und die Leute, die schlecht sind oder Aktivitäten, die mir Energie nehmen, die kann ich nicht mehr machen. Und das ist von Art das Positive von dieser Erkrankung. Also man lernt als erstes mal den Slowdown. Also wir haben eine wahnsinnige Reizüberflutung überall. Wir haben das Gefühl, wir haben viel mehr, wir können alles machen. Wir haben all die Optionen um uns herum und man versucht das dann auch immer zu machen. Und die Krankheit zwingt einen einfach nur noch auf das Essentielle zu achten. Also was ist wichtig? Also meine Kinder leben noch, meine Familie lebt noch. Einfach die ganz einfachen Sachen. Mein Job ist wichtig. Dass ich eine Vorsorge habe, ist wichtig. Und eben Freunde sind wichtig. Und der Rest, Leute, die eben negative Energien, das macht man dann nicht mehr.
Dann weichen sie zu uns. Jetzt, Ihr Verein ist ja, der ist ja recht gewachsen. Also das ist ja recht eine Nachfrage. Leute, die wirklich das Bedürfnis hatten, sich auszutauschen. Die Facebook-Gruppe, die hat unterdessen, glaube ich, 5000 Mitglieder. Der Verein selber 500 zahlende Mitglieder. Ist ein grosser Verein geworden im Bereich von der Gesundheit. Könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, wie genau das der Verein schafft? Wie helfen Sie den Leuten? Was passiert dort?
Also eben, der Verein ist eigentlich nur dann die Hülle, wo deine ganzen Aktivitäten quasi die strukturiert und denen auch das Gesicht gibt oder eine Adresse gibt, wo eine Struktur ist, wo halt die Leute brauchen, damit wir können als Partner anerkannt werden. Aber die eigentliche Arbeit, die findet in diesen Facebook-Gruppen statt und eben in Gesprächen, die man per Telefon führt. Also das sind viele Beratungsgespräche. Aber eben in den Facebook-Gruppen sind das auch andere Leute. Also das sind alle Betroffenen, es ist einfach eine Crowd, Community, wo man zusammen versucht, Lösungen zu finden für verschiedene Situationen. Also wo alle erzählen, was sie für Probleme haben, wie man mit denen umgehen kann und sich gegenseitig unterstützen und Kraft geben. Mhm. Und ich glaube, der Austausch ist extrem wichtig, dass man dort eine Plattform hat, wo man das machen kann, wo man Hilfe bekommen kann, jederzeit, eben um die Uhr herum. Also es ist immer irgendjemand online, der auch nicht schlafen kann. Und dann hat man vielleicht irgendeine Frage und kommt auf jeden Fall eine Antwort über. Und das sind ja nicht immer wir jetzt vom Vorstand oder ich, der das Telefon abnehme. Aber das sind dann andere Leute, die antworten können. Und dass man auch, eben, das gibt den Leuten selber auch Kraft. Also es geht mir nicht nur um mein eigenes Empowerment, sondern wirklich, dass die Leute selber sich empowered fühlen. Also dass sie selber Herr und Frau von ihrer Krankheit werden und die Möglichkeiten ausschöpfen, die sie haben. Und dort eben auch Kraft aus dem können schöpfen und eben Inspiration bekommen, wie man mit dem am besten umgehen kann.
Und was erleben Sie dort für Leute? Also Sie haben jetzt am letzten Sonntag, glaube ich, erzählt, wo Ihr Sohn 18 ist geworden, wenn ich nicht alles täusche, wo Sie eigentlich 6 Stunden beraten haben.
Ja, eben, das kann es halt immer wieder geben, weil die Telefonnummer, die auf der Webseite steht, das ist meine Telefonnummer und dann läuten die Leute halt dort an, wenn sie wirklich in einer Notsituation sind. Und es gibt diverse Notsituationen in der jetzigen Zeit, weil schwer Betroffene nicht wirklich eine Versorgung haben. Also die fallen eigentlich aus dem System raus. Und da habe ich eben mit 2 Müttern geredet, die schwer betroffene Töchter haben. Und ich habe eben 6 Stunden mit den Müttern geredet, zum Teil auch mit den Töchtern geredet und versucht, Lösungen zu finden, wie sie können versorgt werden und dann eben auch versucht, Ärzte zu kontaktieren, die daran glauben, dass Long-Covid physische Krankheit ist und nicht in die Psychiatrie gehört. Und das ist extrem aufwendig für mich und es ist ja nicht meine Co-Kompetenz gewesen. Habe ich eine medizinische Ausbildung, da bin ich irgendwie Beraterin, Psychologin, aber in dem Job ist man wie alles. Also es kommt alles zusammen und eben man muss ein bisschen etwas wissen über IV, über Sozialversicherungen, über wirtschaftliche Themen. Kommt alles zusammen.
Also so ein Case-Management, oder? Sie stellen den Leuten bei und dann vermittelt sie professionelle Hilfe.
Und man hilft ihnen auch, dass sie Prioritäten setzen. Also wie sie müssen ja lernen, damit umzugehen. Und ich hocke dann einfach wirklich, also ich rede mit ihnen und versuche herauszufinden, was sind Prioritäten, wo kann man jetzt bei ihnen ansetzen, dass sie können lernen, damit umzugehen. Also es bringt ja nichts, wenn ich ihnen einfach quasi eine Lösung präsentiere, sondern es ist wirklich eine Zusammenarbeit, dass sie dann wissen, wie sie können mit dieser Erkrankung umgehen können, wenn sie sich wenden können, dass sie sich einfach sicherer fühlen und glaubt fühlen. Also in vielen ist es nur schon zu wissen, dass sie nicht alleine sind, ist extrem wichtig.
Jetzt die Leute, die Sie am Sonntag beraten haben, sind das jetzt neue Erkrankungen?
Oder nein, das sind Leute, die schon länger erkrankt sind, jetzt seit 1-2 Jahren.
Aber gibt es denn noch neue Long-Covid?
Also es gibt immer wieder neue Leute, die bei uns in Gruppen reinkommen und einige von denen sind neu erkrankt. Also die haben jetzt nach der 5. Reinfektion oder so, haben sie jetzt Long-Covid-Symptome entwickelt. Oder es ist dann eben plötzlich nicht weggegangen, bis jetzt immer gut gegangen. Das sind die Leute, die dann sagen, ja, ich habe ja schon mehrmals Covid gehabt und es ist immer gut gegangen und jetzt geht es nicht mehr weg. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich, viel hätte. Es ist wirklich extrem frustrierend, weil es sind vor allem auch jüngere Leute, die jetzt erkranken. Also die Älteren, die sind eigentlich schon vorher erkrankt, die meisten. Und die, die jetzt neu dazukommen, das sind eher jüngere Leute.
Im Moment läuft, glaube ich, so Corona-Wellen, oder?
Ja, also, ja, ich hätte jetzt gestern sollen mit einer Freundin essen und die hat mir jetzt gerade ihren Test geschickt. Positiven Testresultat Covid. Also sie hat mir nur beschrieben, was sie hat. Und ich habe dann so gesagt, komm, machst einfach bitte nochmal einen Test. Und der ist jetzt eben positiv gewesen.
Also, noch schön zum Wissen, wenn jetzt sie nochmal erkranken, ist das für sie besonders gefährlich? Oder was passiert denn?
Ich bin schon im Worst Case. Also, bei mir kann ich ehrlich gesagt nicht, also, das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht immer Maske trage, weil es ist, ich habe schon den Worst Case erreicht. Und eben, ich habe schon im Moment eine Verschlechterung, aber nachher komme ich wieder zurück auf die Baseline, die ich vorher hatte.
Die Arbeit von dem Verein ist ja jetzt wirklich auch sehr anerkannt, also sogar das BAG verweist ja Leute an den Verein Long Covid für Beratungen. Das ist ja super. Und gleich, ihr arbeitet alle ehrenamtlich, oder? Also ihr habt keinen Lohn, ihr habt auch keine öffentlichen Gelder, so viel ich weiss.
Ja, das ist korrekt.
Das ist eine zentrale, wichtige Arbeit, offenbar, weil das BAG verweist an euch. Sollte so etwas nicht entschädigt werden?
Ja, das würden wir uns wünschen, aber das All die Arbeit, um so einen Verein wirklich dann die Strukturen aufzubauen, das braucht eben auch die Manpower, die wir ja eben nicht haben. Also, weil wir jetzt im Moment Prioritäten wirklich auf Beratung setzen und die Informationen, da haben wir nicht Zeit, den Verein aufzubauen und die Strukturen und eben Fundraising und all so Sachen, das ist, wir haben die Leute nicht dafür. Und eben, wir haben auch Mühe, Leute anzustellen, weil wir die Bedingungen für die Versicherungen nicht erfüllen. Weil wir sind Teilzeit, kranke Frauen. Und das kann man vergessen. Also, unser Vorstand besteht aus 7 Frauen, die alle krank sind, immer noch. Also, keine von ihnen ist gesund geworden. Und das ist unmöglich, eine Versicherung zu finden, eine Taggeldversicherung. Und eben auch bei der Pensionskasse wäre das dann die Auffangstiftung. Also, es ist nicht wie andere Vereine, wo geführt sind von Leuten, die nicht krank sind. Es ist halt wirklich eine richtige Patientenorganisation von Patientinnen für Patientinnen. Und das ist völlig, es gibt einige von denen in der Schweiz, aber die haben alle Mühe, die Strukturen aufzubauen und eben auch die Finanzierung überzukommen.
Sie sagen, Sie sind 7 Frauen im Vorstand. Wieso jetzt denn keine Männer?
Es sind auch Männer betroffen, aber es sind vor allem Frauen betroffen. Und wir haben auch gemerkt, dass bei den Männern noch einige aufgewisse Therapien scheinen nicht besser anzusprechen. Ich weiss es nicht so genau. Es gibt auch Männer, die betroffen sind, aber der Grossteil sind Frauen, die betroffen sind. Und das macht es auch noch viel, viel komplizierter, weil Frauen sehr oft eben Teilzeit arbeiten, nicht so gute Vorsorge haben, zum Teil einfach schlechter versichert sind als Männer und dann sich dann um Kinder kümmern und um Großeltern kümmern. Das ist einfach die Care-Arbeit, die ist auch bei den Frauen. Und das macht es noch viel komplizierter. Also das Erkrankung, die mehr Frauen betrifft, die dann sowieso schon schlechter versichert sind. Und dann haben wir noch die ganzen Diskussionen mit der IV und allem. Man sieht auch bei den IV-Zahlen, dass Frauen noch weniger IV-Renten bekommen als Männer. Also es macht wirklich so Snowballing. Also das Problem wird noch viel grösser, weil es ein Gender-Thema eben auch ist. Und schlechter erforscht ist. Also Krankheiten, die Frauen betreffen, sind grundsätzlich schlechter erforscht. Und wir haben weniger Daten, weil auch viele Tests an Männern gemacht werden, an gesunden jungen Männern. Und wir sind alte, kranke Frauen. Da haben wir schon mal Pech gehabt. Also es gibt viele Themen, die eben auch mit Gender zu tun haben, wo einfach das kompliziert, die Situation, wo man sich so befindet.
Der Vorstand vom Verein Long Covid, Sie sagen, das sind alles Leute, die auch selber erkrankt sind. Wie muss man sich so eine Sitzung vorstellen?
Also es ist schon fast legendär. Also ich habe die meisten von diesen Vorstandsmitgliedern habe ich vorher noch gar nie richtig gesehen gehabt. Wir haben dann irgendwann noch mal eine Retrette gehabt, nach 2 Jahren. Da habe ich sie das erste Mal überhaupt in Person gesehen gehabt. Aber das sind meistens Online-Meeting und die Leute liegen im Bett. Also die Frauen sind entweder krank, dann ist die eine im Spital oder in der Reha und eben liegt da nieder. Meistens ist über der Kamera ausgestellt, weil das ist nicht möglich. Reizüberflutung. Also es sind wirklich kranke Leute und man vergisst das immer, weil man so es halt auch nicht angesehen. Also sie sehen mir jetzt auch nicht an, dass ich krank bin. Und wenn ich dann erzähle, dass ich irgendwie Belastungsintoleranz habe, dann haben sie Mühe, das überhaupt mir zu glauben, dass das so ist. Und dort sieht man dann zum Teil halt, also wir kennen einander sehr gut. Also das ist wie eine neue Familie jetzt für mich. Also das, ich weiss sehr viel, ich sehe sie in den schlimmsten Zeiten, wenn es wirklich schlecht geht. Das ist das, was man jetzt auch mitbekommt.
Sie haben ja nicht nur einen Verein gegründet, sie geben ja Long Covid auch ein Gesicht, haben das von Anfang an gemacht. Also sie sind, es gibt Sendungen, es gibt Reportagen über sie auch schon von Anfang an. Sie stehen mit Namen, mit Fotos, sogar mit ihrer Privatadresse, private Telefonnummer, wie sie sagen, oder? Hat es da auch Anfindungen gegeben, heftige Reaktionen?
Das gibt's immer wieder, weil es natürlich viele Leute gibt, die als erstes mal das Gefühl haben, dass Covid nicht existiert und dass das alles ein abgekatertes Spiel ist. Es hat also Leute gegeben, die gefunden haben, wir haben den Verein schon vorher gegründet, bevor es überhaupt Covid gegeben hat oder irgend so etwas. Das ist recht schwierig. Für diese Art von Anfindung habe ich nicht so viel Nerven. Ich werde ab und zu auch wirklich angegriffen in der Strasse. Also, weil ich wohne in Bern und es hat dort immer wieder Demos gegeben von Massnahmengegnern. Und das ist halt das Problem. Wir sind nicht sichtbar. Also wir haben zwar mal ab und zu eine Demo gehabt, aber das ist total friedlich. Die meisten können gar nichts machen. Die liegen dann eher am Boden. Oder wir haben irgendwie einen Gehörschutz oder sonst etwas. Und wenn man sich dann wirklich outet als Person und auch eben dem widerspricht, was sie sagen, dann macht man sich natürlich schon angreifbar. Und eben, ich bin ab und zu mal abhöbelt worden von Leuten. Und ich weiss nicht, ob das mit dem zu tun hat oder nicht. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber man macht sich nicht zum Freund mit dem, bei gewissen Leuten. Ja. Also das muss man auch sagen, die Mehrheit von den Leuten schätzt, was wir machen. Ja. Also ich glaube nicht, dass dort das Problem ist, aber es gibt immer wieder Leute, die Probleme damit haben und die das Gefühl haben, wir profitieren davon. Also wir wollen uns ja nur wichtig machen und wir profitieren in irgendeiner Form davon. Ich habe eben noch nicht herausgefunden, wie ich profitiere, aber wenn ich es herausfinde, dann lasse ich es wissen.
Und wie hat die Öffentlichkeit reagiert? Oder wie haben die Ärzte reagiert, die Wissenschaft auf den Verein? Also ist man auf sie zugekommen? Gibt's
also, da? Also ich glaube, da gibt es grosse Unterschiede. Also es gibt die Ärzte und Ärztinnen, die seit Jahren diese Art von Erkrankungen in Psychosomatik abschieben. Die einfach die Überzeugung sind, dass wir alle einen an der Waffel haben. Die Leute sehen uns eher als eine Bedrohung. Also weil wir das in Frage stellen, was der Status quo ist bei dieser Art von Erkrankung, das ist eine somatoforme Störung, wir bilden uns das nur ein. Für die sind wir eben der Feind. Wir sind schwierige Patientinnen, die sich wehren und die Rechte einfordern. Aber es gibt die, die uns wirklich behandeln und versuchen, Lösungen zu finden, und die sind extrem dankbar. Und eben jetzt von den Ärzten, die ich jetzt letztens gehört habe, das ist immer eine sehr grosse Dankbarkeit, dass wir das machen und auch sagen, macht weiter so, jetzt können wir das endlich ändern. Weil das ist ein Missstand, der existiert schon lange. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit Long-Covid das auch zu ändern, also wirklich zu verbessern. Weil das ist ein Paradigmenwechsel. Also das ist eine Änderung von der Art, wie wir mit diesen Erkrankungen umgehen.
Und die Wissenschaft?
Und die Wissenschaft, die profitieren natürlich auch von unserem Netzwerk. Also wenn wir jetzt bei einer Studie zum Beispiel mitmachen, wir können in einer kürzesten Zeit könnten wir Leute rekrutieren und eben auch Daten generieren. Und die ersten Daten, also wo wir auch Umfragen durchgeführt haben in unserer Gruppe, das ist das erste Mal, wo wir überhaupt auch gewisse qualitative Aussagen können machen, was jetzt mit diesen Leuten ist und wie es denen geht. Und das ist hilfreiche Informationen gewesen.
Also ja. Ihr Verein ist wirklich ganz eine wichtige Mittlerfunktion, also betreut die Leute selber, vermittelt Wissen zu, also die Leute zu den Ärzten, zwischen Wissenschaft, Ärzte, all diesen betreuenden Personen. Haben Sie das Gefühl, dass Long-Covid unterdessen genug ernst genommen wird?
Nein, also es ist eben, man kämpft eben eigentlich gegen die Vorurteile, die wir immer gehabt haben. Und so etwas zu verändern, also die Haltung zu ändern, das braucht extrem lange.
Können Sie die Vorurteile nochmal schildern?
Ja, also der Vorurteil ist einfach, dass die Art von Erkrankung, dass das im Kopf ist. Also das betrifft mehr Frauen, die haben wahrscheinlich irgendwie eine Mehrfachbelastung. Ich habe drei Kinder, ja. Ich habe eine Mehrfachbelastung, ja. Ich bin auch eben eher der hyperaktive Typ, das merkt man auch, wie ich bin. Also das sind alles die Vorurteile, die wir haben, den Art von Personen gegenüber. Und dann hat man einfach das Gefühl, ja, die werden krank, weil sie halt mit dem nicht können umgehen. Und das ist, jahrelang hat man das so angeschaut. Und das jetzt zu ändern, also wirklich zu sagen, wir wollen da Test machen und wir wollen versuchen, die Erkrankung zu verstehen. Das ist wirklich etwas Neues.
Was bräuchte es denn jetzt? Also Was müsste passieren, dass man wirklich Long-Covid?
Also es braucht mehr Forschung. Also wir brauchen eine Kohorte, genau gleich wie wir HIV irgendwann einmal verstanden haben. Über eine Kohorte, wir haben verstanden, wie man muss damit umgehen muss, wie der Verlauf ist und wie man das auch behandeln kann. Und eben, es braucht Kompetenzen. Wir müssen Kompetenzen aufbauen an Kompetenzzentren, wo Leute eben auch Ausbildung haben und wo können die Personen, die betroffen sind, auch behandeln. Also wir haben ein Kind, es gibt keine Ärzte, die wirklich sich mit dem auskennen. Also
im Moment gibt es in Chur, glaube ich, und in Genf so Anlaufstellen, oder?
Also Anlaufstellen gibt es in der ganzen Schweiz. Ja. Also es hat mehrere, aber die Kompetenzen, das ist dort, wo es, also die Leute, die schon vor der Pandemie von Myalgia-Enzephalomyelitis betroffen waren, die haben irgendwann mal eine Liste rausgegeben, dass es 10 Leute gibt, die einigermaßen daraus kommen. Aber wirklich kompetent haben es eine Person. Mhm. Also wo sie wirklich sagen, die Person kann ich wirklich vertrauen, dass die das kann richtig diagnostizieren und wirklich auch sich outet. Also das braucht auch etwas, weil wenn ich mich als Arzt oder als Ärztin auf die Seite der Patienten stelle, dann, man hört schon von der Formulierung her, also ich lasse mich quasi kaufen von diesen penetranten, schwierigen Patientinnen, die das einfordern. Also man ist nicht sehr populär. Ja.
Im Hintergrund ist eben noch die Versicherungsdiskussion, oder die schwingt da stark mit. Oder sobald man so etwas anerkennt, auch von den Ärzten her und wissenschaftlich, und dann gibt es halt Versicherungsleistungen, wo man muss sprechen. Wie betrachtet sie diese Ebene? Wie
aber das ist nicht einmal das. Also ich habe das Gefühl, also die Tatsache, dass die Krankenkassen zum Teil die Therapien nicht zahlen, das hat einfach damit zu tun, dass wir keinen Beweis haben. Also wir müssen quasi die Daten generieren, die Randomized Clinical Trials haben, und wir können jetzt beweisen, dass die Therapien etwas bringen. Und bis dahin wird einfach nichts zahlt.
Okay.
Und das ist eigentlich nicht nach dem Gesetz, weil wenn es eigentlich keine Therapie gibt, dann sollte man eigentlich können argumentieren. Und das sind jetzt die ganzen Gerichtsfälle, wo die Leute bis zum Bundesgericht das einklagen, dass die Behandlung gezahlt wird. Aber das müssen wir jetzt in jedem Kanton, mit jeder Versicherung, für jede Therapie alles einzeln machen. Das sind eben all die Beschäftigungen, die extrem anstrengend sind für kranke Leute und Geld kostet. Also das ist, die meisten haben keine Rechtsschutzversicherung, wo man das dann kann bis zum Bundesgericht einklagen kann. Aber eben, wenn man eine Anerkennung hätte und auch mal eine Äußerung von gewissen Ärzten, dass man die Therapien müsste anwenden, also eben auch ohne Spitäler, dass die wirklich Leute uns behandeln, dann würden wir einen Schritt weiterkommen.
Sie haben gesagt, Sie fühlen sich vom BAG auch im Stich gelassen, oder? Die machen zu wenig vom BAG. Wo springt jetzt zum Beispiel der Verein in die Bresche, wo eigentlich das BAG müsste?
Also das hat ganz am Anfang eigentlich schon angefangen, dass wir das Gefühl hatten, dass die Behörden, die eigentlich für Public Health, also für die Gesundheit von der Bevölkerung zuständig sind, dass sie den Teil jetzt zumindest für Long-Covid nicht machen. Also dass es keine Informationen gegeben hat über Long-Covid. Beratungsfunktion hat es auch nicht gegeben. Es hat einfach keine Lösungen gegeben. Und die Lösungen, die dann das BAG zum Teil gezahlt hat, das ist für uns nicht befriedigend. Also man muss wirklich dort ansetzen, wo Institutionen versuchen, Dienstleistungen anzubieten für die Betroffenen, das müssen wir unterstützen und auch finanzieren.
Aber bis jetzt so Werbung schalten, oder? Haben Sie vorhin erzählt?
Ja, eben, es gibt in anderen Ländern werden so Awareness-Kampagnen, die werden von den Gesundheitsbehörden finanziert. Die haben auch Webseiten über Long-Covid, die von den Gesundheitsbehörden finanziert werden.
Also wo man in einem Fernsehspot oder einem Plakat auch wirklich...
Ja, das sind Plakatkampagnen, wie gesagt, zum Teil werden die auch von der Bevölkerung selber gemacht, aber es gibt eben auch die von den Behörden gemacht werden.
Und also Leute zeigen, die Krankheit gibt es,
die existiert, so könnte man sich schützen, das muss man machen, wenn man sie erkrankt. Also dass man eben auch präventiv, also wir versuchen ja die Chronifizierung zu verhindern. Und wenn ich nicht verstehe, dass das überhaupt existiert, ich habe noch nie so etwas gehört und ich habe nicht gewusst, dass ich vielleicht Sport nicht so eine gute Idee ist. Ich habe natürlich versucht, das mit Sport zu kurieren.
Und das macht bei uns in der Schweiz ihren Verein und das BAG macht nichts und die anderen Länder machen das wirklich. Also die staatlichen Behörden, die schauen, dass man das weiss, dass das in der Öffentlichkeit bekannt ist.
Ja, die informieren und eben informieren, haben da eben ein Forschungsprogramm zum Teil. Es gibt nationale Strategien in Österreich zum Beispiel. Gibt's eine nationale Strategie für postinfektiöse Erkrankungen. Und eben in Deutschland sind über 200 Millionen für Versorgungsforschung und eben Verbesserung von der Situation gesprochen worden. Und in der Schweiz ist einfach nichts. Es ist einfach nichts. Es ist keine Anerkennung, man übernimmt nicht Verantwortung, man fühlt sich nicht wirklich verantwortlich. Aber das ist für mich nicht verständlich. Also das ist für mich Public Health, ist eigentlich genau das, was wir machen. Und eigentlich ist eben das BAG ist eigentlich zuständig, das ist ihr Mandat.
Jetzt in den letzten Monaten ist ja Ihre Arbeit und die Arbeit vom Verein immer mehr anerkannt worden. Sie haben zum Beispiel auch den Victor Award für besondere Leistungen im Gesundheitswesen bekommen. Wie wichtig ist die Anerkennung und die Wertschätzung?
Es ist enorm wichtig für eine Community, die überhaupt nicht sichtbar war bis jetzt und wo eben genau die Anerkennung nicht gehabt hat. Also es ist für all die Leute, die ihre Arbeit nicht mehr haben können machen, die plötzlich irgendwie aus der Gesellschaft verschwunden sind und eben krank geworden sind und wo niemand ihnen geglaubt hat, jetzt eine Anerkennung überzukommen, vor allem auch von Leuten vom Gesundheitswesen, ist extrem wichtig. Also eben, dass das überhaupt existiert und dass das eine Anerkennung auch verdient.
Also, ich glaube, der Preis ist schon bis jetzt nur so an Chefärzte gegangen und an etablierte Leute im Gesundheitswesen und das erste Mal wirklich eine Selbsthilfeorganisation.
Also vor allem Leute, die eben selber im Gesundheitswesen eigentlich arbeiten. Und wir sind außerhalb vom Gesundheitswesen. Also wir sind normale Bürgerinnen und Patientinnen. Und das ist relativ neu, dass so ein Preis tatsächlich an Leute überkommt, die eben nicht Teil vom Gesundheitswesen sind und nicht ihren Hauptjob mit dem Job, also mit dem ihres Hauptgeld damit verdienen, für das sie dann ausgezeichnet werden.
Das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus. Wir schauen dort hin, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App beobachter.ch/app. Jetzt zurück zu Chantal Britt und meiner Kollegin der Jasmin. Jasmin, du hast für den Beobachter ein Porträt über Chantal Britt und ihr Engagement geschrieben. Hast du selber auch Corona gehabt?
Ja, ich hatte sicher 3-mal Corona gehabt, vielleicht auch mehr, aber es waren 3 positive Selbsttests. Der letzte ist noch gar nicht lange her, ich glaube 2 Monate.
Und die Krankheitsverläufe?
Der erste war recht heftig gewesen. Dort hatte ich Halsweh gehabt zuerst, dann Husten, also wirklich so der Keuchhusten, wo man keine Luft mehr bekommt. Mega hoch Fieber, gab fast 40 Grad, das hatte ich nicht mehr gehabt, seit ich ein Kind war. Also es hat mich recht ins Bett gehauen.
Und so die Angst, also man hat ja viel von Long-Covid gehört. Hast du auch mal Angst gehabt, dass es in die Richtung gehen, oder wo du krank bist, wurde das erste Mal, oder?
Ja, schon ein bisschen. Weil ich weiss noch, also die schlimmen Symptome sind nach 6-7 Tagen vorbei gewesen, aber ich hatte dann sicher 3-4 Wochen noch Schwindel gehabt und so ein Kreislaufproblem und dort hat man schon von lang Covid geredet. Ich habe auch schon darüber geschrieben und da hat man es natürlich schon ein bisschen im Hinterkopf. Es ist aber zum Glück alles weggegangen. Also ich merke heute nichts mehr.
Jetzt, wo du dich mit Chantal Britt intensiver hast beschäftigt im Zusammenhang mit dem Porträt, was hat dich am meisten beeindruckt?
Vieles. Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt. Aber ich glaube am meisten, dass sie so positiv und zuversichtlich ist. Also sehr lösungsorientiert und überhaupt nicht verbittert. Und ich könnte das jetzt gut verstehen, wenn man da irgendwann hässig wäre. Gut, hässig bist du, glaube ich, Chantal, aber es kommt so nicht gegen aussen. Also ich finde es sehr professionell.
Bist du ein ähnlicher Charakter? Packst du Sachen auch so aktiv an? Oder wie?
Gute Frage. Ich kann mich sicher wehren, wenn mir etwas nicht passt, aber ich glaube, in so einem Ausmaß, wie das Chantal gemacht hat, machen das die allerwenigsten. Vor allem, wenn es eben darum geht, sich nicht nur für sich selber zu wehren, sondern auch für andere.
Chantal Britt hat sich trotz ihrer Krankheit, ihrer heftigen Erkrankung und lange durch eine Krankheit engagiert und anderen Leuten Mut gegeben. Darum hat sie den Beobachter in diesem Jahr für den Prix Courage nominiert. Jasmin, kannst du kurz zusammenfassen, was der Prix Courage überhaupt ist?
Der Prix Courage wird seit über 20 Jahren verliehen vom Beobachter, und zwar an mutige und unerschrockene Menschen, Vorbilder. Und das läuft jeweils so, dass wir verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Und im Oktober gibt es dann ein Voting, wo 3 Favoriten ermittelt werden. Und im allerletzten Schritt kommt dann noch eine Jury, wo die Gewinnerin oder der Gewinner gehört.
Was sind jetzt genau die Gründe gewesen, Chantal Britt zu nominieren?
Ich muss vielleicht zuerst noch sagen, dass es verschiedene Arten von Mut gibt. Es gibt so den typischen Lebensrettermut. Von dem haben wir es am Anfang kurz gehabt, so jemand, der eben in einen Fluss springt oder in ein brennendes Haus geht, wo sehr unmittelbar handelt. Dann gibt es einen Durchhaltemut, wenn man so sagen will. Jemand, der über einen längeren Zeitraum kämpft, auch wenn Widerstand kommt. Und das Letzte ist vielleicht noch Selbstermächtigung. Also jemand, der betroffen ist, in einer schwierigen Situation ist, sich aber aus dieser selber befreit wird, aktiv wird.
Und sich dabei unter Umständen auch Kritik, Anfeindungen aussetzt. Ja.
Genau. Und ich glaube, bei der Chantal ist die zweite und die dritte Form so ein Gemisch. Also sie hat sich dieser Kritik extrem müssen aussetzen. Das haben wir ja vorher gehört. Sie ist gleich mit Gesicht hingestanden, hat über einen längeren Zeitraum gekämpft, nicht nur für sich selber, sondern eben auch für andere. Auch nicht nur für Long-Covid-Betroffene, das finde ich auch noch wichtig, sondern auch für andere Leute mit Krankheiten, mit ähnlichen Symptomen. Und ja, macht das extrem ausdauernd mit einer Mega-Energie. Mhm. Ja.
Aber du hast dich intensiv mit Long-Covid beschäftigt, der Verein Long-Covid. Was hat der für eine Bedeutung? Jetzt in dieser ganzen Diskussion drin?
Ich glaube, der ist extrem wichtig. Also jedes Mal, wenn ich über Betroffene geschrieben habe, es wird an den Verein verwiesen, auch von Ärztinnen und Ärzten, Fachpersonen. Es ist einfach die Anlaufstelle und die Drehscheibe, wo alles zusammenkommt. Mhm. Und genau, das muss man bei der Chantal vielleicht auch noch sagen, das ist so speziell, dass sie betroffen ist und gleichzeitig Expertin ist. Also ich glaube, das gibt es sehr selten im Schweizer Gesundheitswesen.
Mhm. Aber das ist besondere Situation, Chantal Britt, die Sie haben. Sie sind Patientin und haben jetzt als Präsidentin vom Verein Long-Covid Schweiz viel über das Schweizer Gesundheitswesen gelernt. Also nicht nur aus der Perspektive Patientin, sondern eben auch als jemand, der Selbsthilfe organisiert. Sie sind selber auch tätig jetzt in der Berner Fachhochschule in diesem Bereich. Also Sie kennen das Gesundheitswesen aus sehr vielen Perspektiven. Was läuft bei uns gut in dem Gesundheitswesen?
Also ich glaube, wir sind so bei akuten Erkrankungen sind wir wirklich super. Also einfache Erkrankungen, wo man ein Bein bricht und ins Spital kommt, wir haben eine super Versorgung. Und eben unser Gesundheitssystem ist, es funktioniert super.
Und was läuft? Ja.
Ja, es ist eben ein bisschen schwieriger, wenn man dann Krankheiten hat, die man nicht so gut kennt, die man nicht versteht, die chronisch sind, die man nicht erklären kann, die nicht gut erforscht sind.
Genau, was läuft dort schief? Was läuft dort schief? Was ist es?
Also ich glaube, wir erforschen sie schlecht. Die Forschung arbeitet nicht so gut mit der Versorgung zusammen. Die interprofessionelle Zusammenarbeit, von der wir schon lange reden, die findet nicht wirklich statt dann in der Umsetzung. Wir reden auch von personenzentrierter Versorgung. Auch das findet nicht wirklich statt. Der Einbezug der Betroffenen und der Bedürfnis der Betroffenen, die Sicht der Betroffenen. Und das sind nicht nur Patientinnen selber, das sind auch die Angehörigen, die sie pflegen. Das sind auch Therapeutinnen, die mit ihnen viel näher zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit, die findet nicht wirklich statt. Und dann geht man zum Teil an den Bedürfnissen vorbei. Also anstatt zu fragen, was die Patienten wirklich brauchen, was für sie wichtig ist. Das ist bei meinem Beinbruch, ist das klar, oder? Da muss man anschauen, Röntgen machen, operieren, ist ihnen fertig. Aber was jetzt bei einem Patienten, der eine chronische Krankheit hat, im Vordergrund steht, das ist vielleicht nicht einmal medizinisch. Vielleicht ist es, dass die Person wieder den Marathon säckeln will. Mhm. Vielleicht ist es die Kinder von dieser Person.
Also die muss man den Patienten mehr zulassen.
Ja, und sie auch mal fragen, was eigentlich im Vordergrund steht. Und das muss nicht teurer sein durch das. Ich habe das Gefühl, zum Teil könnte man sogar effizienter arbeiten, wenn man wirklich sich auf die Sachen konzentrieren will, die eigentlich wichtig sind für die Person.
Und was hindert denn der Arzt mehr auf Patienten zuzugehen oder die Ärztinnen? Ist das so ein Hierarchiedenken? Oder?
Also ich glaube, es ist eine Kombination. Also wir haben ein gewisses System mit gewissen Anreizen auch und eben auch Tarif, wo gewisse Interaktionen auch nicht unbedingt fördern. Also gewisse Sachen kann man gar nicht abrechnen. Und dann findet das auch nicht statt. Und gleichzeitig ist es auch eine Angst, würde ich schon sagen, auch die Hilflosigkeit, was kommt denn da, wenn ich jetzt eine Frage stelle, eine offene Frage, also nicht etwas zum Ankreuzeln, sondern eine Frage, wie geht's dir? Da kommt ja dann etwas. Und kann ich überhaupt mit dem umgehen? Und kann ich das dann überhaupt befriedigen? Also das ist schon eine Angst und ich verstehe das auch. Oder? Da kann ja irgendetwas kommen. Da könnte jetzt die Person irgendwie sagen, ja, das ist jetzt wichtig für mich und dann kann man es vielleicht gar nicht machen.
Und was müssen wir denn verbessern? Was müsste passieren im Schweizer Gesundheitswesen, dass das besser wird?
Also ich arbeite in dieser Patientenbeteiligung und das ist etwas, was ich extrem wichtig finde.
Was heisst, also, dass Sie arbeiten in der Patientenbeteiligung? Also mit dem Verein, meinen Sie jetzt? Oder
wie? Nein, ja, im Verein auch indirekt, aber meine Arbeit bei der Berner Fachhochschule, die besteht darin, dass ich versuche, Modelle zu entwickeln, Methoden und Forschung durchzuführen, wie man Patientinnen und Angehörige besser in die Forschung und in die Gesundheitsversorgung mit einzubeziehen.
Gibt es dort Modelle? Also jetzt im
da
gibt es Modelle oder?
Und eben gewisse Länder sind dort viel weiter, also Schweden und UK, die sind schon viel, viel weiter.
Was machen die?
Die haben das schon lange institutionalisiert, dass Patienten eben einbezogen werden, die alle Entscheid, also Policy Level, also dass man wirklich in politische Entscheid, in Institutionen, in Organisationen, in Behörden, regulatorische Behörden, dass dort überall Patienten auch einsitzen und mitentscheiden. Und in der Schweiz ist es jetzt so ein bisschen am Anlaufen. Aber das ist eben auch, es tut das System so ein bisschen in Frage stellen und das Machtverhältnis ein bisschen rütteln.
In der Schweiz gibt es ja schon seit Jahrzehnten die Schweizerische Patientenorganisation. Ist denn die ungenügend oder schwach oder wie?
Ja, also die SPO, ich bin auch im Patientenrat von der SPO, weil sie sich jetzt in den letzten Jahren angefangen hat, ändern wirklich in eine Patientenorganisation. Aber bis jetzt ist es eigentlich mehr eine Organisation gewesen, die von Leuten geführt worden ist, die nicht selber Patientinnen sind, sondern eher so ein bisschen politisch ausgerichtet und eben schon auch Patienten beraten haben, aber nicht von Patienten für Patienten, sondern andere Leute haben das Gefühl, sie wissen, was Patienten brauchen und helfen ihnen. Also sie sind die Experten und wir sind die, die keine Ahnung haben. Und ich stelle mir vor, dass eine Patientenorganisation etwas müsste sein, wo die Expertise und die Kompetenzen der Patientinnen eben auch anerkannt werden sollten. Als Expertise, also die Erfahrungen, die wir machen im Gesundheitswesen mit unserer Erkrankung, das ist ein Wissen und das ist eine Kompetenz und die sollte anerkannt werden. Und wenn sich das in die Richtung entwickelt bei der SPO, dann finde ich, dann kann sie auch Patienten vertreten und eben auch andere Patientenorganisationen. Aber das ist, dann ist ja wirklich Patienten, also für mich ist eine Patientenorganisation, die gehört den Patienten. Und das sollten Patientinnen sein, die auch strategisch den Entscheid treffen.
Mhm. Vielleicht zum Schluss noch jetzt, welche Forderungen, konkrete Forderungen an Politik, vielleicht auch an die Wissenschaft, stellt ihr Verein und stellt sie? Was sind so die drei zentralen Forderungen?
Also es ist eine Anerkennung bei der Sozialversicherung, also wo auf die Sozialversicherung Krankenkasse eine Auswirkung hat, dass man das Krankheitsbild anerkennt, also körperliche Krankheit, eine neuroimmunologische Erkrankung. Das ist das Allerwichtigste, das steht im Zentrum. Es braucht Kompetenzzentren, wo die Leute eine Versorgung bekommen, die wirklich adäquat ist. Das ist im Moment nicht der Fall. Und das alles an die Kantone rauszuschieben, das kann echt nicht die Lösung sein. Also wir müssen irgendwie ein Konzept haben, wie wir mit dem umgehen. Und der einzige Weg ist, Kompetenzen aufzubauen und eben auch die Evidenz zu generieren, die wir brauchen. Also wir müssen Forschung, wir müssen zielgerichtete Forschung haben. Wirklich sagen, da ist ein Problem, wo das Bedürfnis ist. Das ist definiert von den Betroffenen selber und von den Ärzten, die uns behandelt. Und dort müssen wir Forschung finanzieren und Lösungen finden, dass wir die Krankheit besser verstehen.
Wir haben jetzt viel über Selbstermächtigung, Engagement, Mut geredet. Jetzt gerade bei diesen Prozessen vielleicht. Wo und von wem wünschen Sie sich mehr Mut?
Von den etablierten Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen. Also das
wer ist das? Können Sie das noch nicht genauer sagen?
Ja, also in den Behörden, also beim BAG, dass das BAG Verantwortung übernimmt und wirklich ansteht und sagt, da ist ein Problem. Und dass sie auch die sind, die müssen das beziffern, dass sie die Daten generieren und wirklich versuchen herauszufinden, was ist das Problem und was sind die Wirkungen auf den Arbeitsmärkten, auf die Sozialversicherungen, all das. Und dort anfangen, konstruktive Lösungen zu finden. Und eben auch an den Spitälern, also das Unispitäler. Also es gibt einzelne Ärzte und Ärztinnen, die uns behandeln, aber die sind außerhalb von diesen grösseren Kliniken. Und es müssen wirklich die Unispitäler, die sind für Forschung und Lehre zuständig. Die müssen das Thema annehmen und sie müssen dort mit uns zusammen versuchen, Lösungen zu finden.
Also ihr Engagement müsste jetzt ganz konkret Angestellte im BAG und in den Unispitälern anstecken.
Ja,
um sich engagieren.
Das hoffe ich doch sehr. Und wir arbeiten daran, dass wir die inspirieren.
Vielen Dank. Das war der Beobachter Radar mit der Chantal Britt, Jasmin Helbling und mir, Dominik Strebel. Wer mehr über Long-Covid, den Verein Long-Covid oder den Blick Courage vom Beobachter wissen will, findet alle Links in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald.